Ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich da seid. Ich muss gestehen, ich kenne gar nicht mehr alle von euch. Einige kommen mir bekannt vor, manche, ja, da freue ich mich, wenn wir nachher noch ins Gespräch miteinander kommen. Wir haben ja sicherlich nachher noch Gelegenheit dazu. Ich habe mich auch ganz besonders gefreut, als du, Hans-Jörg, darauf hingewiesen hast, dass das ja eigentlich ein jiddischer Neujahrsgruß ist. Wir hatten diese Woche gerade Besuch von einem Schweizer Skilehrer, der jetzt diese Woche für 2 Monate nach Israel fliegt und die israelische Armee am Hermon trainiert, und der hat mir ein Buch gegeben, also selbst verfasst, und zwar über die vielen jüdischen Wurzeln im Bündnerland. Er hat mal zu mir gesagt, das Bündnerland ist das Epizentrum des Judentums der Schweiz. Und er hat mir das dann auch aufgezeigt an verschiedenen Namen. Er spricht Romanisch, ist eigentlich seine Muttersprache, hat mir auch vom Romanischen einiges gesagt. Und da drin kommt auch Ilanz vor als die erste jüdische Stadt am Rhein. Also das nur mal so nebenbei. Das wäre eine ganz spannende Sache, dem mal nachzugehen. Also da gibt's vielleicht mehr, als wir uns oft träumen lassen. Nun, wir haben heute ein spannendes Thema. Ich möchte euch dazu einen Abschnitt vorlesen. Ich denke, das passt jetzt auch gut, so als Ausblick ins neue Jahr. Wir reden ja davon, dass Jesus wiederkommt. Und das kann ja jederzeit sein. Wir wissen es nicht, wann. Jesus hat gewisse Vorzeichen gegeben in Lukas 17, Vers 26 bis 30. Dort stehen ein paar Dinge, an denen wir erkennen können, ja, wie weit sind die Zeiger auf der Weltenuhr Gottes. Lukas 17, Vers 26 bis 30. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich feiern, also sie heiraten und ließen sich heiraten, bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Desgleichen wird es geschehen wie zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tag, wenn des Menschensohn soll offenbart werden. Also man könnte sagen, hier werden zwei Modelle gebraucht, zwei Modelle, die auf die Wiederkunft Jesu hinweisen. Wir haben dazu einige Texte, jetzt wie gesagt hier in Lukas 17, aber auch in Matthäus 24. Was passiert vor der Wiederkunft Jesu, wenn Jesus als König wieder erscheinen wird? Und hier heißt es, wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete Schwefel und Feuer vom Himmel. Tja, was ist daran so besonders? Also, ich sag mal, bauen, pflanzen, essen, trinken müssen wir ja alle. Also, was soll jetzt da so verwerflich sein? Auf was will Jesus überhaupt hinaus? Was ist der Knackpunkt in dieser Geschichte? Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tag, wenn des Menschen Sohn, nämlich Jesus Christus, wird offenbar werden bei seinem zweiten, bei seinem nächsten Kommen. Das erste Kommen ist ja geschehen, das haben wir gefeiert letzten Monat. Aber jetzt gehen wir auf das zweite Kommen zu und das kommt immer näher. Was ist daran so verkehrt? Zu essen, zu trinken, zu bauen. Das sind ja normale Bedürfnisse des Menschen. Das brauchen wir ja auch ein Stück weit, essen, trinken und Dach über dem Kopf. Wir sind ja froh und dankbar, wenn wir das haben. Nun, ich möchte mich jetzt da hineinblenden in diese Geschichte in 1. Mose 19, wo das ausführlicher beschrieben wird, im ersten Buch Mose, Kapitel 19. Da wird beschrieben, wie zwei Engel am Abend nach Sodom und Gomorra kommen und Lot lädt sie dann ein zu sich. Diese Stadt Sodom war in der Antike eine Großstadt. Wir stellen uns ja immer so kleine Dörfchen vor, aber das war eine riesengroße Stadt. Und es heißt dort, wir können jetzt da nicht alles lesen, im 1. Mose 19, dass es eine wasserreiche Gegend war. Und Wasser ist damals wichtiger noch gewesen als Gold. Wenn du in der Wüste warst, hat dir Gold gar nichts genützt. Du brauchst Wasser zum Überleben. Und das heute noch eine sehr fruchtbare Gegend dort. Und wie ihr hier seht auf diesem Bild, das war eine Unterstadt, eine Oberstadt. Und ringsumher dann noch ein Fluss. Es war eine sehr, sehr fruchtbare Gegend. Und ja, es wird der Garten Eden genannt. Es waren paradiesische Zustände, unglaublich fruchtbar. Und da kamen zwei Engel nach Sodom des Abends, 1. Mose 19, so fängt dieses Kapitel an. Lot aber saß zu Sodom unter dem Stadttor. Und als sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und bückte sich mit seinem Angesicht zur Erde. Warum heißt es dort im Stadttor? Das ist eine ganz wichtige Bemerkung hier. Die Leute wussten sofort, wenn es hieß, Lot saß im Stadttor, das war wie so, der gehörte zur Führungselite der Stadt. Im Stadttor versammelten sich die maßgeblichen Leute, die das Sagen hatten in der Stadt. Nun, das Stadttor in Sodom, man hat es ein Stück weit ausgegraben, man weiß, wie das heute, also heute weiß man, wie es damals ausgesehen hat. Die Stadt Sodom, zeige ich euch nachher noch ein Bild davon, die haben wir gefunden, die gräben auch zur Zeit aus. Diese Stadt Sodom galt damals als uneinnehmbar. Es gab fast keine andere Stadt in der Antike, die dieses Modell hatte. Und zwar haben die Folgendes gebaut. Die waren ganz schlau, diese Sodomiter. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Stadttor, das war nicht nur so ein einfaches Tor, wo man reinging. Es war ein ganzer Komplex. Ihr seht da mehrere Türme, großen, kleinen Turm. Und ihr seht da, wie da die Leute reinlaufen. Jetzt kommt das Interessante. Die sind da rein und da mussten die praktisch im rechten Winkel abbiegen da drin. Man ist ja nicht durchmarschiert, wie wir das kennen durch ein Stadttor, sondern es ging im rechten Winkel dann raus. Es war ganz raffiniert, weil man damit, wenn der Feind da reinging, dann musste der den Rücken dazukehren. Dann hat man ihn von hinten quasi abgeschossen. Also jeder wusste, wie ich das Stadttor einnehmen will, zeig den mal den Rücken und dann bin ich erledigt. Also selbst wenn du reinkommst, du kommst nicht mehr raus. Also war ganz raffiniert und deshalb waren die Sodomiter auch sehr stolz darauf. Unsere Stadt ist uneinnehmbar. Wir haben das so raffiniert gebaut. Also in der Antike war das unglaublich. Und jetzt sagt hier Lot zu ihnen, komm doch zu mir. Das Haus eures Knechtes bleibt über Nacht, lasst euch die Füße waschen. Das war ein Zeichen von Gastfreundschaft. Füße waschen. Das ist, wie wenn wir ein Apero anbieten. Es war nicht damals staubig und so weiter. Da war das quasi die Pflicht und eine Liebesbezeugung, wenn du deinem Gast die staubigen Füße gewaschen hast. Du hast ihm nicht den Kopf gewaschen. Das kennen wir ja, anderen Leuten den Kopf waschen. Ja. Du hast ihm die Füße gewaschen. Und er bietet jetzt diese zwei Engel, er wusste das noch nicht, dass das Engel sind, er sah aber, das sind besondere Männer, sagt er, kommt zu mir. Das hat eine besondere Bewandtnis. Man hat diese Stadt, ist man jetzt dran am Ausgraben, ihr seht nachher noch ein Bild davon. Es gibt zwei Dinge, die die Bibel einzigartig machen. Gegenüber allen anderen Büchern der Welt. Das eine ist, dass wir viele Prophetien haben, Prophetien vor 2000 Jahren auf Jesus hin, dass wir Prophetien haben beispielsweise bei Jesaja, war ein ganz wichtiger Prophet, vor ungefähr 2700 Jahren. Wir haben die Zeit Abrahams, da gibt es schon Prophetien auf Jesus hin. Das war vor 4000 Jahren. Und jetzt gibt es nun viele Ausgrabungen in Israel. Also ich nehme an, einige von euch waren ja schon in Israel. Und es ist ja immer spannend, wenn man dann so Ausgrabungen sieht. Keine Angst, ich halte euch jetzt keine Vorlesung davon. Aber so einen Punkt sage ich euch noch. Über diese Vorlesungen und über diese Ausgrabungen, die sind so spannend da unten, weil es praktisch das einzige Buch auf dieser Welt, wo vor 4000 Jahren Dinge geschehen sind, und du findest heute noch die Ereignisse dazu, wenn du gräbst. Es gibt sonst kein anderes Buch auf der Welt. Und das gibt uns die objektive Glaubwürdigkeit. Also, die Bibel als solches und die Ausgaben, beides weisen in die gleiche Richtung und beides zeigt uns, Gottes Wort ist wahr. Wahr und klar. Es gibt eigentlich drei Dinge. Das sind die erfüllten Voraussagen, die Prophetien, wie wir sie ja vielfach finden in der Bibel. Dann haben wir diese Ausgrabung. Und dann dein persönliches Zeugnis, mein Zeugnis. Das ist auch ganz speziell. Das gibt's in der anderen Religion nicht. Dass du sagen kannst, Jesus hat mich so und so geführt. Wir hatten diese Woche, kam eine unserer Töchter mit ihrem Mann zu Besuch. Und dann hat sich so ein Gespräch entspannt. Und sie fragte dann so ganz direkt, ja, Papa, Mama und so weiter, wo hast denn du Wunder erlebt? Als Zeugnis, sie wollte das wissen. Also wenn dich deine Kinder fragen oder Freunde, wo hast du Jesus real erlebt, wo hast du Wunder erlebt, wo kannst du wirklich sagen, da hat der Herr eingegriffen. Das ist ein Zeugnis, versteht ihr? Das sind drei Dinge. Das ist einmal das Wort Gottes. Dann die Dinge, die man im Boden findet, wo man sagen muss, aha, gehört in die Zeit, beweist mir, die Menschen haben wirklich gelebt. Abraham hat's gegeben, Lot hat's gegeben. Und dann, dass es nicht nur alte Materie ist, sondern jetzt, Gott ist gegenwärtig, das beweist du mit deinem Zeugnis. Und das ist ebenso wichtig. Wir reden nicht nur, sonst immer, wenn wir nur über die Heilige Schrift reden und dann kannst du dich ja da, ja, ich sag mal, fast bekämpfen, dann bist du in der Orthodoxie. Aber es muss Orthopraxie sein, es muss gelebt sein. Gottes Wort ist wahr und klar und gleichzeitig bezeugst du mit deinem Leben, dass es wahr ist. Ich zeige jetzt euch ein Bild, meine Frau hat das nicht so wahnsinnig gerne, aber deshalb sitzt sie in der letzten Reihe. Sie hat das nicht so gerne, aber naja, also das reden wir dann untereinander noch unter vier Augen. Wir waren im November 18 waren wir auf einer Studienreise und unter anderem in Sodom. Es liegt in Jordanien, relativ nahe zur israelischen Grenze und wird ausgegraben. Jetzt wieder im Februar, man gräbt das vor allem im Februar aus, im Sommer kann man nicht, es ist viel zu heiß dort. Es hängt auch mit dem Regen zusammen und so weiter. Und einer dieser Reise, also der eine Reiseführer, der war dort selber schon bei Ausgrabungen dabei. Ich habe ihn jetzt da nur noch so ein bisschen schwarz drauf. Und da habe ich gemerkt, dass wir da sehr dran interessiert sind und so weiter. Und dann sagt er zu uns, das dürfte hier mitnehmen. Und da habe ich was mitgebracht, wirklich original aus Sodom. Das habe ich meine Frau da drauf, der hat das hier in der Hand. Und ich lasse das noch so ein bisschen durch die Reihen gehen und dürfte das gerne anlangen. Das ist ein Original-Henkelkrug aus Sodom. Der ist 4000 Jahre alt. Und nachher nimmst du das mal in die Hand und kannst sagen, ich habe ein Stück in der Hand. Wer weiß, ob das nicht mal Lot in der Hand hatte. Wäre denkbar gewesen. Wies man ja nicht. Das ist ein alter Henkelkrug. Wir durften das offiziell mitnehmen, das ist ja sonst nicht erlaubt, aber der hat uns das erlaubt, als so eine Ausgrabung dabei war und ging auch durch alle Zollstationen durch, aber normalerweise, wie gesagt, darfst du das nicht einfach mitnehmen, da kriegst du auch mächtig Ärger, aber das war uns so wichtig und mir war das wichtig, wie man auch gesagt, weißt du, das möchte ich gerne mal im Gottesdienst zeigen, so als Glaubensstärkung, dass du sagen kannst, das, was da berichtet wird, da haben wir Stücke in der Hand, das gibt's wirklich. Und nimm das mal in die Hand, da kannst du sagen, 4000 Jahre alt. Echt. Also Hier ist der Beweis dafür. Also ich lasse das hier und ihr könnt das nachher gerne mal in die Hand nehmen, aber bitte lasst das dann wieder. Das ist so kostbar, das ist unbezahlbar. Das kriegst du sonst normalerweise nicht. Aber das war ein Wunder, dass wir das bekamen. So, nur ganz kurz, damit ihr wisst, von was wir da reden. Also das war eine Riesenstadt, dieses Sodom. Das war eine Großstadt für damalige Verhältnisse. Die hatte Oberstadt, seht ihr hier, und Unterstadt. Und jetzt müsst ihr euch so vorstellen, so eine Stadt auszugraben, das geht gar nicht. Das kostet Millionen, die gibt's nicht in der Archäologie. Und deshalb, nur die gelben Stellen, die da drauf sind, die gräbt man aus. Das ist wie bei einer Torte, wo man einfach so ein Tortenstück rausschneidet. Und dann sieht man die verschiedenen Schichten und da kann man sagen, aha, diese Schicht, und da haben wir genau die Schicht gefunden, wo alles schwarz ist. Sodom untergegangen. Kann man sehen, das ist mit eigenen Augen dort. Ist so offensichtlich. Also, Gottes Wort ist wahr, Leute. Und an diese gelben Stellen allein genügen schon, wo man das dann auch klar und deutlich sieht. Tja, noch ein letztes Bild, dann gehen wir weiter, damit ihr einfach so die Dimension bekommt. Alles, was ihr hier direkt vor euch seht, das ist nicht ausgegraben. Da drunter ist noch die alte Stadt Sodom. Im Hintergrund seht ihr die Oberstadt, da ist man teilweise am Ausgraben. Also nur mal um so einen Blick bekommen, in welchen Dimensionen wir hier reden. Und da lebte Lot. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da Lot eigentlich gemacht hat. Was hat der Lot gemacht in diesem Sodom? Da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind Brüder. Brüder jetzt im weiteren Sinne. Eigentlich war der Abraham der Onkel. Lot war der Neffe, jetzt war eine Generation dazwischen. Aber gefühlt waren sie Brüder. Brüder aus dem gleichen Stamm, mit dem gleichen Blut und so weiter. Und jetzt passiert etwas Eigenartiges, was normalerweise nicht üblich war. Der Abraham sagt zu Lot, willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Von der biblischen Geschichte her waren das in Bethel und Ai. Da haben die sich gerade aufgehalten. Und jetzt seht ihr hier, Bethel und Ai ist im Gebirge. Und jetzt schauen die ganze Gegend an. Und der Lot, der schaut runter zum Toten Meer. Und sagt, oh, da unten ist der Garten Eden. Sodom, Traumlage, fruchtbare Gegend, Wasser, hochentwickelt, da möchte ich hin. Das war so, ich sag mal, die Hauptstadt der Antike zur damaligen Zeit. Und der Ältere, der Abraham, sagt, Lot, du darfst wählen. Normalerweise wäre es umgekehrt gewesen. Normalerweise hätte der Abraham gewählt als Älterer. Aber der ist so großzügig im Glauben, dass er sagt, Leute, ich werde nie zu kurz kommen. Gott sorgt für mich. Egal wie sich Lot entscheidet, der Herr ist mit mir. Können wir so großzügig sein, dass wir sagen, egal wie sich andere entscheiden, der Herr wird immer für mich sorgen. Das war die tiefste Überzeugung von Abraham. Und deshalb wird er so großzügig. Wir haben vorhin die Sache gehört mit Hiob. Das war eingeübt. Und das hat er eingeübt, sonst wäre das hier nicht rausgekommen. In dieser Dankbarkeit, dieser Zuversicht, Gott wird mich recht führen, egal wie sich Lot entscheidet. Ja, und was macht Lot? Der hebt die Augen auf, besieht die ganze Gegend am Jordan. Hat er überblickt von dort oben aus, vom Gebirge. Na, denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, waren sie wasserreich wie der Garten Eden. Und das war ja damals das Entscheidende. Und auf das schaut der Lot, aufs Äußere. Nicht aufs Innere, aufs Äußere. Er wählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom, bis vor die Tore der Stadt Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Also wisst ihr, das Problem ist ja beim Lot, der hatte ja den Abraham so als Glaubensvorbild. Aber jetzt können wir sagen, was steht denn nicht hier? dass Lot gebetet hat. Der hat den Herrn nicht gefragt, der ist einfach losgezogen. Ja. Ich habe mich so innerlich gefreut, als Hans-Jürg am Anfang gesprochen hat und mit euch ja das so aufgearbeitet hat. Ja, was sind denn Neujahrswünsche? Ja, wenn es nach meinem Willen geht, wenn es mir gut geht, ja, wenn meine Pläne erfüllt werden. Und so war es bei Lot. Er hat nicht nach dem Herrn gefragt. Es war das, was ich vor Augen habe, das will ich. Das ist wie bei kleinen Kindern. Das will ich, das sehe ich, muss ich sofort haben. Da geht er hin. Er hat nie nach dem Herrn gefragt. Nicht ein einziges Mal. Und damit beginnt das Unglück. Wenn wir nicht nach dem Herrn fragen, nach Jesus Christus, was er will, chancenlos. Dann wirst du dich von äußeren Dingen leiten lassen. Damals war bekannt, was Sodom und Gomorra ausmachte. Gomorra ist ein Hügel nebendran, man weiß es auch. Ist die Nachbarstadt, ist nicht weit weg von Sodom. Gräbt man aber noch nicht aus, weil man einfach zu tun hat mit meinen. Also gut, gehen wir weiter. Lot urteilt nach dem, was seine Augen sehen. Seine äußeren Augen. Es gibt auch innere Augen. Geistliche Augen. Und nach dem sollten wir ja die Dinge beurteilen, nicht nach dem, was wir äußerlich sehen. Lass uns schnell mal beeindrucken, ja. Also ich meine, wenn du das jetzt hier so hochfahrt heute Morgen, naja, dann hast du so ein Porsche SUV vor dir. Denkst, naja, nicht gerade arme Leute, die da vor dir herfahren. Aber das äußerlich beurteilt, sind die glücklich, die da drin sitzen? Versteht ihr? Wie oft beurteilen wir Dinge nach dem Äußeren? Anstatt dass wir fragen, mit dem inneren Auge, Herr, wie siehst du das? Und das hat Lot nicht gemacht. Also er war auf dem inneren Auge, war da blind. Den Preis, den er zu bezahlen hat, sieht er nicht, denn er wohnt auf der sündigsten Meile der Antike. Und Abraham bleibt dort, wo sein Altar steht, nämlich dort im Bethel. Er hat einen Altar gebaut, auf dem rauen Gebirge. Und er bleibt bei seinem Altar, bleibt bei seinem Gott. Und dort, das war ihm wichtig. Ich ziehe nicht weiter ohne meinen Altar. Und der Lot sagt, Altar? Naja, nettes Souvenir von Abraham. Der Alte braucht das, ja. Aber ich brauche das nicht, bin jung, dynamisch, ja. Ich gehe da jetzt mal hin, wo die großen Ereignisse sind, wo es toll ist. Da ziehe ich hin. Und er sieht nicht, was wirklich passiert. Abraham bleibt bei dem Altar. Dort war sein Platz. Und dort war der Segen. Auf dem rauen Gebirge. Nicht in der Hauptstadt der Antike. Tja, dann wird's ganz dramatisch. Die Stadt wird untergehen. Lot erfährt das von diesen zwei Engeln. Und da geht Lot hinaus und sagt es zu seinen Schwiegersöhnen, zukünftigen Schwiegersöhne, die seine Töchter heiraten sollten. Macht euch auf, geht aus der Stadt, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Haben mir gerade eben die Engel gesagt. Oder diese zwei Männer. Aber es war ihnen lächerlich. Lot hatte keinen Einfluss mehr. Weil er sich angepasst hat. Totale Anpassung. Steht nicht in der Bibel drin, aber man muss es sehr stark annehmen, dass Lot eine Sodomiterin geheiratet hat. Weil es wird nicht vorher berichtet, dass er verheiratet war und von Töchtern war auch keine Rede vorher. Wird erst berichtet im Zusammenhang mit Sodom. Er hat sich total angepasst und in dieser totalen Anpassung verliert er den Einfluss auf seine Familie, auf seine Söhne, Schwiegersöhne, schlussendlich auch auf seine Töchter. Hat keinen Einfluss. Warum? Weil ihm das Äußere, das Materielle wichtiger war. Und weil er sehenden Auges in sein Unglück reinrennt. Er zieht ihm in die Stadt rein. Er rettet zum Schluss nur sich selber und seine zwei Töchter, seine Frau, Sodomiterin nehme ich an, verliert er, Schwiegersöhne verliert er so oder so. Er verliert alles, weil er nie mit dem Herrn geredet hat. Das war das große Problem bei ihm. Nebenbei bemerkt, wie wichtig ist ein gläubiger Ehepartner. Die Frau ist einen Weg nicht mit ihm gegangen, mit dem Lot. Die ist ja unterwegs da stehen geblieben, kennen wir ja die Geschichte. Und war eine harte Geschichte. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, jetzt wohnt er dort im Tor. Also es wird nicht berichtet, aber es muss so sein. Der muss irgendwann mal seine Herden verkauft haben. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen, dass er in der Stadt drin wohnt. Also als Viehhirte saßt du nicht im Tor drin, das war für die. Auf die haben sie runtergeschaut. Wir sind schon Viehhirten, ja. So umherziehendes Wandervolk da, wir sind Stadtmenschen. Wir sind Hauptstadt und muss dort ein Haus gehauft haben. War angesehener Bürger, ist im Stadttor drin. Dann empfängt er diese zwei Engel und sagt, komm zu mir. Er war sehr angesehen, aber was passiert? Zeig nochmal dieses Bild hier. Stadttor. Es passiert jetzt eine Geschichte. Ich möchte die nicht in alle Details erzählen, weil, ich sag mal so, in Deutschland draußen dürfte ich jetzt gewisse Dinge nicht sagen, die ich hier noch sagen kann. Ja, es ist eine harte Geschichte. Also wenn er die Geschichte von Lot und Sodom Gomorra verfilmen würde, die könntet ihr erst freigegeben ab 18 Jahren. Ich kann euch nicht alles sagen, was da drin steht. Das ist eine harte Geschichte. Und zwar, um es ein bisschen deutlicher zu sagen, Sodom war die Hauptstadt des Homosexuellen in der Antike. In der wissenschaftlichen Literatur gibt's da einiges drüber. Wird nicht so publiziert, aber wenn man da reinliest, merkt man, was los ist. Hat uns auch der Reiseleiter einiges gesagt. Und der Punkt ist, das ist eine aggressive Homosexualität. Die kommen nämlich die Bewohner von Sodom und sagen, ha, Lot, gib die zwei Männer raus. Wir hätten gerne eine vergnügliche Nacht mit denen. Und ist ja wohl klar, was die wollen, ja? Muss ich ja nicht weiter ausführen. Also es war ziemlich aggressiv dort. Es gibt noch eine andere Stelle in Hesekiel, Kapitel 16, über Sodom und Gomorra, warum Gott die untergehen lässt, nämlich genau wegen diesem Punkt. Wegen dieser aggressiven Homosexualität. Und Lot stellt sich schützend vor diese zwei Männer und gibt sie nicht raus, weil er genau wusste, was mit denen nachher passieren wird. Und dann dringen sie auf Lot ein. Und er merkt diese Aggressivität nachher. Du bist der einzige Fremdling und willst regieren. Wir wollen dich übler plagen als die zwei Engel. Und sie drangen hart auf den Mann Lot ein. Muss ich es noch deutlicher sagen, was hier passiert? Ich denke, als erwachsene Leute wisst ihr, was das heißt. Es war harte Kost hier, Leute. Deshalb habe ich gesagt, nicht unter 18 Jahren. Die Bibel redet das sehr deutlich. Und wisst ihr, wenn es dann heißt, es wird sein wie zu den Zeiten Lots, da gehen wir drauf zu. Das ist nämlich der Punkt. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile. Als aber zögerte, ergriffen diese Männer, diese Engel ihn, seine Frau, seine beiden Töchter bei der Hand und führten ihn hinaus, ließen erst draußen vor der Stadt wieder los. Der Lot konnte sie nicht trennen von seinem Reichtum, er konnte sie nicht trennen von all den Annehmlichkeiten in Sodom. Er war nicht bereit, quasi übertragen auf die Wiederkunft Jesu, jetzt kommt Jesus wieder. So wird sein, wenn Jesus wiederkommt. Die Leute können es nicht loslassen. Jetzt kommt Jesus. Du musst du alles loslassen. Und da geht's ziemlich zackig. Wenn Jesus kommt, ist es nicht so, wisst ihr, er kommt dann mal und dann kommt er eine Woche später nochmal und naja, ihr wisst schon, was ich meine, ja? Sondern wenn er kommt, blitzartig. Und es wird ganz schnell gehen. Rund um den Globus. Und da müssen wir bereit sein dafür. Wer in der übelsten Meile zu Hause ist, muss sich nicht wundern, wenn er von einem Blindheitsvirus angesteckt wird. Der hat sich ja nach allen Seiten verbogen, der Lot. Der hat sich ja angepasst dort. Ich nehme sogar an, dass er die zwei Engel eingeladen hat, seid meine Gäste, ich würde euch gern die Füße waschen, weil er genau wusste, was die Stadtbewohner mit denen anrichten wollten. Er hat gesagt, die lade ich zu mir ein, sonst passiert jetzt was ganz Schreckliches in der Nacht. Und es war ja passiert. Und dann holt er die zu sich. Wisst ihr, der Lot ist eingezogen. Der hat sich vorher keine Gedanken gemacht. Der hat nur nach dem Äußeren geschaut. Nimm mal so, ich sag mal so diesen einen Gedanken mit. Auch wenn du die anderen nicht mitnimmst, aber den einen Gedanken nimm bitte mit. Du bezahlst immer im Leben. Viele Menschen lesen nicht das Kleingedruckte im Leben. Und zwar alles hat seinen Preis. Es hat auch seinen Preis, wenn du nach Sodom ziehst. Und es hat sich der Lot nicht überlegt. Das stand im Kleingedruckten, wisst ihr? Ihr kennt ja so die allgemeinen Geschäftsbedingungen, ja? Die lesen wir in der Regel nicht. Aber da stehen ja die wichtigen Sachen drin. Und wenn es dann kritisch wird, dann fängt man da drin zu lesen, dann merkt auf einmal, boah, ich habe ja gar keine Rechte. Schaut ja ganz schlecht aus, aber das hast du ja vorher angeklickt und hast ja gesagt, ja. Wir lesen das Kleingedruckte oft nicht im Leben. Es hat seinen Preis. Und Lot hat's nicht gelesen. Sonst hätte er gewusst, dass ich nach Sodom ziehe, hat seinen Preis. Und den bezahle ich. Und den bezahlt er jetzt. Also, manche zahlen am Anfang im Leben, manche zahlen in der Mitte und manche zahlen erst am Ende, aber bezahlen doch immer. Wichtig ist, wenn du auf der Seite Jesu bist, wie Abraham, dann bist du beim Altar Gottes. Das hat auch seinen Preis. Du bist nicht in Sodom. Du lebst auf dem kargen Gebirge. Aber du lebst gesegnet. Und das ist das Wichtige, Leute. Rette dein Leben, sieh nicht hinter dich. Lot sagt, ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Könnte mich ja sonst den Unfall ereilen, sodass ich sterbe. Was ist denn das, Lot? Ich höre nur noch Gejammer von dir. Ich könnte einen Hexenschuss bekommen. Ich könnte mich ja einen Unfall ereilen. Also, jetzt plötzlich sieht er alles Schlechte, was passieren kann. Vorher hat er gar nichts gesehen in Sodom von der Schlechtigkeit. Aber jetzt könnte mir ja ein Unglück passieren. Ein Stein könnte ihm ja gegen sein Schienbein rollen und dann kann er nicht mehr laufen. Könnte Bänderriss bekommen, ja, wenn er so schnell laufen muss, da raus aufs Gebirge. Und der ist nur noch am Jammern. Sieht nur noch Probleme. Lot hängt in der Jammerecke des Lebens. Wenn er ein bisschen früher gejammert hätte über das, wo er hingezogen ist, dann wäre es ihm zum Segen geworden, weil dann hätte er nämlich gemerkt, oh, ich habe total falsch gewählt. Ich habe rein äußerlich gewählt. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann nützen die Äußerlichkeiten gar nichts mehr, Leute. Da brauchst du einen Altar bei Jesus. Das ist das Entscheidende, dass wir mit Jesus leben. Was hätte er denn noch machen können? Also was macht er? Er macht nämlich zwei Dinge. Also er ist ja dort von Bethel ein nach Sodom runter. Und jetzt macht er den zweiten Fehler. Jetzt geht er von Sodom aus ins Gebirge. Das heißt, er geht noch weiter nach Jordanien rein. So würden wir heute sagen. Was er hätte machen können wäre, dass er um 180 Grad umgekehrt hätte und gesagt hätte, ich könnte ja zu Abraham zurückgehen. Zum Altar von Bethel und Ai. Das wäre die Lösung gewesen. Und sagen können, Abraham, tut mir wahnsinnig leid, ich habe total falsch gewählt, ich habe mich total von allem Äußeren beeindrucken lassen und ich komme jetzt abgebrannt zu dir. Ich habe nichts mehr als meine zwei Töchter. Nimm mich wieder bitte in Gnaden auf. Abraham hätte das gemacht, 110%ig. Aber das macht er nicht. Den falschen Weg setzt er noch weiter falsch fort. Er geht mit seinen zwei Töchtern genau in die entgegengesetzte Richtung von Lot, von Abraham und geht in die andere Richtung. Lot zog weg von Zoar und blieb auf dem Gebirg und so blieb er in einer Höhle. Auf dem Gebirg aber nicht in Bethel und Ai bei Abraham, sondern eben genau im Gegenteil. Wir können hier zusammenfassen. Abraham und Lot, das waren zunächst mal gesegnete Männer. Der Lot war auch gesegnet mit dem Abraham zusammen. Dann hat er den Segen verlassen und ist ein angepasster Mann geworden. Und zum Schluss war ein abgebrannter Mann. Am Ende seines Lebens musste er sagen, was ist mir von all meinem Reichtum geblieben? Von all meiner Herrlichkeit in Sodom? Nix. Hab's Kleingedruckte nicht gelesen. Ja, wenn du auf der sündigsten Meile der Welt wohnst, hat's einen Preis. Das steht im Kleingedruckten. Du kannst nicht im sündigsten Teil der Welt wohnen und denken, der Segen des Herrn fließt über dir. Du musst dort wohnen, wo dich Jesus hinstellt, wo dein Platz ist. Dort musst du wohnen. Dass uns es nicht zum Schluss geht, dass wir abgebrannt sind und abgebrannt in der Ewigkeit ankommen. Und jetzt schließt sich der Kreis. Genau solche Menschen werden vor der Wiederkunft Jesu auf dieser Erde leben. Ich habe es einmal mit zwei Stichworten umschrieben. Er hat seine Zeit, seine Umstände nicht analysiert. Da ist einfach blindlings in sein Unglück reinmarschiert, weil er nur nach seinen Augen entschieden hat. Der hat aber nicht überlegt, ist das ein gesegneter Weg? Ist das ein Weg, wo Jesus mir zeigen würde? Er hat nicht danach gefragt, was sind Gottes Wege? Wo ist Gottes Segen für mich? Und er hatte keinen Durchblick, denn wenn du lange genug in der sündigsten Meile lebst, dann wirst du blind, geistlich blind. Und die Konsequenzen haben wir ja gesehen. Und das denke ich oft heute. Jesus ist heute viel näher als vor 2000 Jahren. Und ich denke, wir gehen mit Riesenschritten auf die Wiederkunft Jesu zu. Es braut sich so viel in der Welt zusammen, es würde an sich gar nichts fehlen, dass Jesus wiederkommt. Könnte jederzeit sein. Und da muss ich mir schon überlegen, wie bin ich unterwegs, Leute? Vielleicht müsste ich da auch im neuen Jahr mal überlegen und über die Bücher gehen, wie bin ich da unterwegs? Und du kannst überlegen, habe ich mehr den Eindruck, dass ich auf dem Gebirge bin, auf der rauen Gegend? Aber ich habe einen Altar, ich habe Jesus. Und da bin ich 100-mal besser dran, als wenn ich dort wohnen würde, wo Lot lebt. Was nützt dir der schönste Ort, wenn dieser Ort dem Untergang geweiht ist? Als wenn du dort bist, wo Jesus ist. Also, hat keinen Durchblick, Preis ist sehr hoch. Und jetzt kommen wir zur Ausgangsfrage zurück. Wir haben ja gefragt, aber Essen und Trinken, das müssen wir ja machen, das ist ja völlig menschliches, normales Bedürfnis. Nicht Essen und Trinken ist das Problem oder dass ich kaufe und verkaufe, sondern dass ich mich den Dimensionen dieser Welt immer mehr anpasse. Manches Mal wäre es notwendig, dass wir quer zu unseren Zeitgenossen in der Landschaft drinstehen. Genau das Gegenteil machen von dem, was man Mahn macht. Wer nur in dieser Welt verankert ist, der verliert darüber die Ewigkeit. Und dann habe ich da unten noch ein kleines Bild reingebiebt, in United States of Sodom. Das ist interessanterweise, stammt das von der jüdischen Seite. Von Juden, die in der USA leben. Und immer mehr erkennen, die USA ist im Untergang geweiht. Wir müssen nach Israel. Wir müssen da raus. Und deshalb, das Bild ist nicht von mir, das haben Juden gemacht hier. The United States of Sodom. Hochspannend, Leute. Also, ich habe euch da auch die Quelle angegeben. Ich habe euch ein Blatt mitgebracht, da wo die wichtigsten Folien drauf sind. Da ist das dann auch drauf. Gut. Kommen wir zum letzten Bild. Damit schließen wir dann. Habt den Mut zur Entscheidung. Jetzt auch im neuen Jahr. Und überleg dir nicht, was sagen meine Zeitgenossen. Egal wo du wohnst. Ob du jetzt hier bist oder als Gast hier bist, spielt keine Rolle. Geh deinen Weg, so wie Abraham ihn gegangen ist. Der andere Weg mit Lot, da wissen wir, wo der hinführt. Und lieg auch mal quer in der Landschaft. Und lass dich nicht beeindrucken von dem, was andere sagen, wie du auf dem Gebirge wohnst und hast deinen Altar, du bist mit Jesus verbunden. Du kannst kommen, wie es will. Du bist ein gesegneter Mann, du bist eine gesegnete Frau. Und das ist viel wichtiger als der Reichtum von Sodom, denn der ist vergänglich. Flieh wieder zurück zum Altar Abrahams. Bleib hellwach. Du schaue die Zeit und bleibe im Altar Gottes. Und mach's nicht so wie Lot, der immer weiter davon weggegangen ist. So als Schlusssatz: Jede Stunde vor dem Angesicht von Jesus Christus ist kostbarer als ein angesehenes Leben in den Toren von Sodom und Gomorra. Denn wenn du angesehen sein willst in dieser Welt, in Sodom und Gomorra, dann zahlst du einen hohen Preis dafür. Den Preis merkst du nicht am Anfang, weil du kriegst ja zunächst mal gewisse Anerkennung und so weiter. Aber langfristig zahlst du einen sehr hohen Preis. Denn Lot hat es alles gekostet, es war im Grunde genommen ein nackter Mann nachher. Er hatte gar nichts mehr, der war froh, dass er überhaupt noch seine zwei Töchter gerettet hat. Das war alles. Also, werden wir uns bewusst, dass jeder Weg, den wir gehen, hat Konsequenzen. Und jeder Weg hat seinen Preis. Auch der Preis mit Jesus. Nur der Preis mit Jesus öffnet dir den Himmel, die Herrlichkeit. Und den ist Abraham gegangen. Und Jesus sagt, es wird so sein, wenn er wiederkommt, wie zu Zeiten Lots. Die Leute sind total gefangen in dem. Sie blicken nicht mehr empor. Und da lasst uns quer in der Landschaft drin liegen, anders als die anderen. Und auf den Herrn warten. Und kann kommen, wie es will, Leute. Dann sind wir auf der richtigen Seite. Und es kommt gut. Darum, jede Stunde vor dem Angesicht von Jesus Christus ist kostbarer als ein angesehenes Leben in den Toren von Jerusalem. In Toren von Sodom und Gomorra. Lieber in den Toren von Jerusalem, wollte ich sagen. Im himmlischen Jerusalem, das ist viel wichtiger. Ja, und das könnt ihr euch dann nachher hier vorne anschauen. Dann möchte ich gerne schließen mit Gebet. Wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns den Weg geebnet hast in die ewige Herrlichkeit. Wir möchten dich bitten, Herr, dass wir uns nicht verlieren in dieser Welt mit all den tausend glitzernden Angeboten, sondern dass wir uns immer wieder neu besinnen, wie wichtig es ist, bei dir zu sein oder so wie Abraham, Herr, auf dem Gebirge. Dort, wo es vielleicht karg und rau ist. Und wenn du jetzt einzelne von uns vielleicht auch in diesem Jahr durch manche kargen und rauen Stellen führst, gib uns diesen inneren Frieden, diese innere Gewissheit. Wir sind auf der rechten Seite, weil du führst, Herr. Danke, dass du es tust und danke, dass du uns auch gerade auf diesen Wegen immer wieder Wunder erleben lässt. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass deine Wege, auch wenn's raue Wege sind, kostbar sind. Und öffne uns die Augen dafür, Herr, dass wir mit geistlichen Augen sehen und nicht mit irdischen Augen. Und so wecke in uns die Liebe und die Sehnsucht zu deiner Wiederkunft. Ja, dass wir bereit sind, wenn du wieder erscheinst, Herr, in Macht und Herrlichkeit. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.